Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Seit dem gewaltsamen Tod von George Floyd in Minneapolis werden Polizeibrutalität und systemischer Rassismus gegen Schwarze in den USA heftig diskutiert. Menschen solidarisieren sich, protestieren auf den Straßen. Dabei wurde und wird das Problem seit Jahrzehnten in wahrscheinlich tausenden Rap-Songs thematisiert. Verändert hat sich dadurch ganz offensichtlich nichts. Welche traurige Tradition hinter diesen Songs steckt und warum sich so wenig verändert, darüber spreche ich mit dem Musikjournalisten und Hip-Hop-Experten Falk Schacht. Vielleicht fangen wir mit dem Genre an, Herr Schacht. Warum sind gerade im Hip-Hop Diskriminierung und Polizeigewalt so präsent als Themen?
Chuck D von der Gruppe Public Enemy hat es mal folgendermaßen formuliert. Er hat gesagt, dass Hip-Hop eine Art Ghetto-CNN ist und das bringt es ziemlich perfekt auf den Punkt, denn Hip-Hop ist die Stimme derer, die ungehört sind von der weißen Mehrheitsgesellschaft. Und das ist auch ziemlich logisch, weil Hip-Hop im Grunde die Erfindung der Kinder der schwarzen Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre ist. Und deshalb ist Hip-Hop dieser Ausdruck der Wut. Und deswegen findet man auch so viel starke, aggressive Formen des Raps, weil wenn man jahrhundertelang im Grunde nachvollziehen kann, dass man terrorisiert wird aufgrund seiner Hautfarbe, eben bis zum Tod, dann ist man extrem sauer.
Ein früher Klassiker ist dabei Fuck the Police von N.W.A. aus dem Jahr 1988, dessen Streamingzahlen sich in den letzten Wochen vervielfacht haben. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of a sale. Hat damals Wellen geschlagen und ist heute noch aktuell. Fuck the Police von N.W.A. Was hat der Song 1988 ausgedrückt, Herr Schacht?
Also der Song ist im Grunde schon ein Ausdruck der Stimmung, die dahin leitet, was dann 1992 sich entlädt, nämlich die Los Angeles Riots. Jetzt war dieser Song an sich natürlich nicht der Auslöser. Das hat zum Beispiel der damalige Vizepräsidentschaftskandidat Dan Quayle zum Ausdruck gebracht, dass Hip-Hop im Grunde also mitverantwortlich ist, dass es das gibt. Aber der Auslöser der LA Riots ist natürlich gewesen, dass die vier Polizisten Rodney King über Minuten misshandelt haben, zu viert auf den eingeschlagen haben mit Schlagstöcken, dass die freigesprochen wurden. Und dann gab es halt 6 Tage diese Riots. Die Nationalgarde musste das beenden. 12.000 Festnahmen, 1 Billion Dollar Schaden. Und dieser Song ist im Grunde schon wie ein Warnruf, den man hätte erkennen können, da stimmt etwas nicht in der Gesellschaft. Wir müssen handeln und das hat man offensichtlich nicht getan und das Ergebnis haben wir dann 92 gesehen.
Damals gab es viele Songs von N.W.A. oder Public Enemy und Body Count und KRS-One Ende der 80er, Anfang der 90er, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Es gibt diese Songs heute noch. Vor 2 Jahren war This is America von Childish Gambino ein prominentes Beispiel. Dazwischen liegen aber stilistisch schon Welten, ne? Diese Form des musikalischen Protests hat sich verändert.
Ist natürlich klar, dass sich über 30 Jahre hinweg Stilistik und Ästhetik von Musik, es entwickelt sich ja alles weiter, dass das natürlich dann anders klingt. Aber das Erschreckende ist, wenn man anfängt zu recherchieren, dann ist es nicht nur ein Thema des Hip-Hops, wo man wirklich tausende solcher Songs findet, sondern wenn man tiefer geht, man findet das im Blues, im Funk, im Soul, im Jazz. Das heißt, das ist im Grunde ein Problem, das seit Jahrzehnten ungeklärt ist und wo nichts passiert. Es hat sich die Musik verändert, aber das Problem ist halt komplett identisch geblieben und das ist natürlich sehr deprimierend und so ist vielleicht auch besser verständlich, was man da teilweise eben in den Vereinigten Staaten sieht an Reaktionen auf das, was mit George Floyd passiert ist. Es gibt alle Formen von Songs, die sie sich vorstellen kann. Es gibt die traurigen, die wütenden, die bittenden, die versöhnlichen und eben auch hoffnungsvollere. Nehmen Sie zum Beispiel Kendrick Lamars Song All Right. Der ist ja so eine Art Markenzeichen der Black Lives Matter Bewegung der letzten 5 Jahre gewesen. I rap, I black on tracks, I rest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Die Hook haben Sie ja gehört, die lautet We Gonna Be Alright. Das ist ja im Grunde auch hoffnungsstiftend. Und also meine Interpretation dazu wäre, dass das darauf zurückzuführen ist, es war noch zur Präsidentschaftszeit von Obama. Da hatte man die Hoffnung, okay, der erste schwarze Präsident, vielleicht verändert sich jetzt was. Es war vor Donald Trump. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Kendrick Lamar den Song heute wahrscheinlich nicht so schreiben würde. Ich glaube, dass die Hoffnung da im Augenblick eher wieder verflogen ist.
Nun hat Hip-Hop ja längst den Mainstream erobert. Das ist, kann man sagen, weltweit das erfolgreichste Pop-Genre und seine Protagonisten sind Superstars. Weshalb bleiben deren zentrale Botschaften trotzdem permanent ungehört?
Naja, dazu muss man wissen, der Hip-Hop, der jetzt Pop ist, der dreht sich ja hauptsächlich im Narrativ um Dinge wie Konsum oder Party machen. Und damit kann sich natürlich die Mehrheit der Bevölkerung identifizieren. Wer mag das nicht? Und wenn man jetzt mal im Speziellen dann Gangster-Rap nimmt, da passiert dann Folgendes. Die Jüngeren, die feiern das, die finden das spannend. Das ist Entertainment, wie so eine Krimiserie oder Film, den man abends schaut und dann danach schlafen geht. Und bei den Älteren ist es hingegen so, die machen sich dann Sorgen, weil die das als Glorifizierung dieses Lifestyles empfinden. Und da ist die Sorge dann, okay, Gangster-Rap versaut die Jugend. Und was beide aber eben vereint, ist, dass sie nicht die Frage stellen, wie kann das eigentlich sein, dass so etwas entsteht? Warum existieren die Verhältnisse, in denen solche Geschichten überhaupt entstehen können? Und die Antwort ist im Grunde dieselbe wie die Frage, die Sie mir gestellt haben. Weshalb bleiben die zentralen Botschaften des Hip-Hops anscheinend ungehört? Weil sich die weiße Mehrheitsgesellschaft nur das herauspickt, was sie interessiert, den Rest ignoriert und keine Fragen stellt. Und wenn ich es anders formulieren sollte, dann würde ich sagen, wer netten Rap möchte, der muss die Verhältnisse ändern, in denen aggressiver Rap wächst.
Sagt Falk Schacht über antirassistischen Protest im Rap und Hip-Hop. Hier ist ein aktueller Song, der als ganz direkte Reaktion auf den Tod von George Floyd und die Proteste darum entstanden ist. Vielleicht noch ein Satz dazu, Herr Schacht?
Also der Song ist von Therese Martin. Er heißt Pig Feet. Und dazu muss man wissen, dass bei uns bezeichnet man Polizisten ja umgangssprachlich als Bullen. Und in den Vereinigten Staaten ist das umgangssprachliche Wort dafür Schwein. Also ist es das Pig. Und in diesem Song wird beschrieben, welcher systemische Rassismus in den Vereinigten Staaten vorherrscht und wie zum Beispiel Schwarze ins Gefängnissystem geschoben werden und dann dort als sehr billige Arbeitskräfte wiederum ausgeliehen werden.
Terrace Martin, Pig Feet in Corso.